Im zweiten Buch Chroniker, Kapitel 15, steht, wie Asa seinen Bund mit Gott erneuert hat. 2. Chronik 15, die Verse 1 bis 19. Der Geist Gottes nahm Besitz von Asarja, dem Sohn Odets, sodass er Asa entgegenging und zu ihm sagte: Hört mir zu, König Asa und alle Leute von Juda und Benjamin. Der Herr hält zu euch, solange ihr euch zu ihm haltet. Wenn ihr seine Nähe sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr euch aber von ihm abwendet, wird auch er sich von euch abwenden. Es gab eine lange Zeit, in der die Israeliten ohne den wahren Gott lebten. Da hatten sie auch keine Priester, die sie unterwiesen, und sie kannten Gottes Gesetz nicht mehr. Jedes Mal, wenn es dann den Israeliten schlecht ging, wandten sie sich wieder zum Herrn, ihrem Gott. Sie suchten seine Nähe und er ließ sich finden. Damals konnte niemand ungefährdet reisen. Es war eine Zeit der Unsicherheit und Unordnung in allen Ländern. Die Völker bedrängten sich gegenseitig. Die Städte lagen miteinander im Streit, weil Gott sie durch alle Arten von Unglück verwirrte. Darum seid jetzt stark und legt die Hände nicht in den Schoß. Der Herr wird euer Tun belohnen. Als Asa diese prophetischen Worte Asarjas hörte, ging er entschlossen ans Werk und ließ im ganzen Gebiet von Juda und Benjamin die verabscheuungswürdigen Götterbilder entfernen, ebenso in den Städten, die er im Bergland Ephraim erobert hatte. Den Altar des Herrn vor der Vorhalle des Tempels ließ er erneuern. Dann rief er die Männer aus Juda und Benjamin zusammen, dazu auch alle aus den Stämmen Ephraim, Manasse und Simeon, die sich in seinem Land aufhielten. Es waren nämlich viele zu ihm übergelaufen, als sie sahen, dass der Herr, sein Gott, auf seiner Seite stand. Im 15. Regierungsjahr von Asa, im 3. Monat, versammelten sich alle in Jerusalem. Sie opferten dem Herrn 700 Rinder und 7000 Schafe aus der Beute, die sie heimgebracht hatten. Sie erneuerten den Bund, den Gott mit ihren Vorfahren geschlossen hatte, und verpflichteten sich, dem Herrn mit ganzem Herzen und allen Kräften zu gehorchen. Wer sich nicht nach dem Willen des Herrn richten würde, sollte mit dem Tod bestraft werden, gleichgültig, ob solch ein Mensch vornehm oder gering, Mann oder Frau war. Dies alles gelobten sie dem Herrn unter Jubelrufen und dem Schall der Trompeten und Widerhörner. Alle in Juda freuten sich darüber, denn sie hatten aus voller Überzeugung in den Schwur eingestimmt. Weil sie sich mit ganzer Hingabe dem Herrn zugewandt hatten, wandte auch er sich ihnen zu und gab ihnen Frieden an allen ihren Grenzen. König Asa setzte auch seine Großmutter Maacha als Königsmutter ab, weil sie ein verabscheuungswürdiges Götzenbild der Göttin Aschera aufgestellt hatte. Das Götzenbild ließ er umhauen, in Stücke schlagen und im Kidron-Tal verbrennen. Die vielen Opferstätten in Israel blieben allerdings weiterhin bestehen. Aber in allem anderen gehorchte Asa dem Herrn mit ungeteiltem Herzen sein Leben lang. Er brachte die goldenen und silbernen Geräte, die sein Vater dem Herrn geweiht hatte, in den Tempel und weihte dem Herrn noch weitere Gold- und Silbergeräte. Bis zum 35. Regierungsjahr von Asa gab es keinen Krieg mehr.
Also das finde ich super, was die Jungschar gemacht hat. Ihr habt ein super Motto oder Vision. Wir wollen mit Kindern wachsen, die durch Begegnungen mit uns zu Jesus finden. Wisst ihr, was mir an diesem Motto oder an dieser Vision am besten gefällt? Wisst ihr das nicht, dann sage ich es euch. Am besten gefällt mir, es geht um Jesus. Dass in dieser Vision Jesus namentlich genannt wird, das finde ich einfach sensationell. Wir wollen mit Menschen wachsen, heißt die Vision unserer Gemeinde, die durch Begegnungen mit uns zu wem finden? Zu Jesus. Also jeder, der unsere Vision hört, jeder, der die Vision unseres Jungschar-Teams hört, was weiß der sofort? Uns geht es um Jesus. Das finde ich super. Ja, finde ich gut, dass ihr das gemacht habt. Freut mich. Hoffen wir, dass sich das auch umsetzt. Also hier oben haben wir vermutlich auch noch einen Gottesdienst, die haben ein bisschen einen anderen Anbetungsstil als wir, aber das Reich Gottes ist weit und groß und lasst euch nicht irritieren. Genau. Wie heißt nun der Slogan der Christen, wie wir das letztes Mal festgehalten haben? Yes, he can. Das ist der Slogan der Christen. Jawohl, er kann. Das haben wir letzten Sonntag in der schwierigen Situation im Leben Königs Asas gesehen. Er stand einer großen Übermacht gegenüber. Und nun ermutigte er seine Leute nicht, indem er sagte, los Leute, wenn wir alle Kräfte zusammennehmen, werden wir es schaffen. Yes, we can. Nein, er hat etwas ganz Ungewöhnliches gemacht für einen König. Er hat sich nämlich gedemütigt, hat gesehen, nein, wir können das nicht. Die anderen sind zu stark. Und dann betet er, fleht zu Gott, Herr, wenn ein Schwacher mit einem Starken kämpfen muss, kann niemand ihm so beistehen wie du. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns ganz auf dich. Im Vertrauen auf dich sind wir doch gegen diese Übermacht angetreten. Du, Herr, bist unser Gott. Gegen dich kann kein Mensch etwas ausrichten. Und so haben sie die Schlacht gewonnen. Gott hat für sie die Schlacht gewonnen. Natürlich haben sie gekämpft. Das ist immer ineinander verwoben. Wir können nicht einfach sagen, wir beten. Es gibt immer die Leute, die sagen, ja, Gebet ist wichtig. Wir beten und dann warten wir. Nein, wir beten und kämpfen. So ist das. Wir können nicht beten, dass Menschen zum Glauben kommen und sitzen in unserer Wohnung und laden keinen zum Sonntagsdate ein. Wenn keiner eingeladen wird, wird keiner kommen. Wer denkt ihr denn, wie die Leute auf die Idee kommen könnten, dass hier etwas stattfindet? Also es geht immer miteinander, Hand in Hand, auch hier. Natürlich ist er in den Kampf gezogen, aber Gott hat geschenkt, dass dieser Kampf gewonnen wird. Und für die, die am letzten Sonntag nicht dabei waren, möchte ich nochmals dieses Umfeld des Königs Asas abstecken, in welchem er lebte und regierte. Ah, das war das eben, genau. Hier haben wir Salomo, das war der dritte König in Israel und Rehabiam war sein Sohn. Und kaum war Rehabiam, das könnt ihr alles nachlesen, ich habe die Stellen auch, warum, ich gehe jetzt nicht detailliert drauf ein, auf jeden Fall, Jerobeam der Erste hat praktisch einen Aufstand gegen Rehabiam gemacht und nun haben sich 10 Stämme Israels gelöst, haben einen souveränen Staat gegründet als König Jerobeam und Rehabiam, ich drücke da irgendwie, oh jetzt habe ich dich rausgedrückt, Entschuldigung. Also Rehabiam hatte noch 2 Stämme, Benjamin und Juda. Also wir haben 2 Königreiche, hier haben wir das Nordreich und hier das Südreich mit dem Regierungssitz in Jerusalem, wo der Tempel stand und auch der Palast des Königs. Das war die Situation und der Jerobeam, der hat dann gedacht, wenn die Leute nach Jerusalem zum Tempel ziehen, das war ja eigentlich die einzige Anbetungsstätte, wenn die hier rüberziehen und hier den Gottesdienst feiern bei diesen Festen, die jährlich stattfinden, dann ist die Gefahr, dass die noch wieder Anhänger werden des Königs vom Südreich. Und das wollte er nicht. Also was macht er? Er dachte bei sich, Jerobeam überlegte sich, was er dagegen tun könnte, eben dass ihm die Leute abwandern. Er ließ 2 goldene Stierbilder anfertigen und sagte zum Volk, ihr braucht nicht länger zum Tempel in Jerusalem zu gehen. Hier ist dein Gott Israel, der dich aus Ägypten hierher geführt hat. Ich muss immer fast erbrechen, wenn ich das lese. Er baut wieder diese goldenen Kälber und sagt, diese Kälber haben euch aus Ägypten herausgeführt. Und nun hat er die beiden Anbetungsstätten gegründet, einen in Dan und einen in Bethel. Damit wollte er eben vermeiden, dass sie ins Südreich gehen. Und da sehen wir, wie tief der Graben zwischen diesen beiden Reichen dadurch geworden ist. Auch vom Glauben her. Da war ein ganz neuer Kult aufgezogen worden. Und so gab es eine radikale Trennung, die zu Streitereien und Bruderkriegen führte. Und hier haben wir den König Asa, hier der dritte König des Südreichs. Heute möchten wir den Gedanken vertiefen, dass Gott nichts unmöglich ist, dass er eben kann und dass er alles kann, wenn er will und wo er will und wann er will. Er muss nur ein Wort sprechen. Er kann eingreifen, aber, und das möchten wir heute ein bisschen vertiefen, hat unser Verhalten einen gewissen Einfluss darauf, ob Gott handelt in unserem Sinn, uns zu gut oder nicht. Der Schlüssel liegt in der Hingabe an Gott. Und Asa findet Frieden in der Hingabe an Gott. Und als Erstes wollen wir mal sehen, es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Und vielleicht erinnern sich einige an was, wenn sie das hören. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Ist das nicht bekannt? Genau, es ist ein Lied von Manfred Siebald. Ich habe dieses als Überschrift genommen. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Der zweite Teil ist, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Wir wissen nicht, wie lange der Feldzug Asas dauerte. Jedenfalls kommt er mit großer Beute nach Jerusalem zurück. Und auf dem Weg begegnet ihm dieser Prophet Asaria und sprach zum Kriegsvolk und zum König: Der Herr hält zu euch, solange ihr euch zu ihm haltet. Wenn ihr seine Nähe sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr euch aber von ihm abwendet, wird auch er sich von euch abwenden. Nach diesem großartigen Sieg verspricht Gott den Leuten von Juda, dass er ihnen weiter helfen wird, weiter beistehen wird. Die einzige Erwartung, die Gott an den König und an das Volk hat, dass sie ihm treu bleiben, dass sie ihm nachfolgen. Gott kennt uns ja sehr gut. Er weiß, wie schnell wir nach einem Erfolg dazu neigen, uns etwas auf uns selbst einzubilden. Wie schnell wir den Eindruck haben, wir bräuchten Gott nicht oder sogar, ich weiß nicht, vielleicht bin ich der Einzige, aber vielleicht ist euch das auch schon passiert, dass ihr gedacht hättet, es wäre vermutlich auch gelungen, wenn ich nicht gebetet hätte. Habt ihr das noch nie gedacht? Ist ja schön, dass es gelungen ist und ich habe ein bisschen gebetet, wenn das genützt hat, aber ich glaube, ich hätte es auch ohne Gebet geschafft. Das kommt ganz schnell, wenn der Erfolg da ist, wenn etwas gelingt, auf einmal sieht man, ja, dann ist der gekommen, der wäre ja auch gekommen, wenn ich nicht gebetet hätte. Und schon stellt man alles in Frage, ob Gott wirklich da geführt und geholfen hat. Und schon mancher große Sieg wurde durch solchen Hochmut zunichte gemacht. Das soll dem König Asa und dem Volk Israel nicht passieren. Deshalb ermutigt ihn Gott durch diesen Propheten. Asa soll wissen, dass sein Schicksal und das Schicksal seines Volkes ganz und gar mit seiner Beziehung zu Gott verbunden ist. Wenn ihr seine Nähe sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr euch aber von ihm abwendet, wird auch er sich von euch abwenden. Wenn sie sich von Gott abwenden, dann wird Gott sich von ihnen abwenden. Das ist ein Prinzip, das sich durch die ganze Bibel hindurch verfolgen lässt. Gott sagte bereits zu Abraham: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. Wie sich Menschen gegenüber Abraham verhalten, so wird sich Gott gegenüber diesen Menschen verhalten. Das ist ein grundlegendes Prinzip. Wenn sie Abraham Gutes tun, wird Gott ihnen Gutes tun. Und wo wird dieses Prinzip für uns ganz hochaktuell? Für jeden Menschen, der heute lebt? Das ist ja interessant, dass göttliche Prinzipien sich durch die ganze Menschheitsgeschichte erhalten bleiben. Wo findet dieses Prinzip 200%ige Anwendung? Bei Israel nicht unbedingt. Noch viel wichtiger. Jesus. Sind wir schon wieder bei Jesus? Bei Jesus ist dieses Prinzip vollkommen zuverlässig. Jeder Mensch, der Jesus liebt und ihm dient, kann sich darauf verlassen, dass er von Gott geliebt wird und Gott ihm dient. Die Entscheidung in unserem Leben, wie Gott zu uns steht, entscheidet sich an der Beziehung, die wir zu Jesus haben. Es gibt keinen Schöpfer ohne Jesus. Es gibt immer wieder die Leute, die sagen, ja, ich glaube an einen Gott, aber mit Jesus kann ich nichts anfangen. Dann ist es nicht der Schöpfer. Es geht nicht vorbei an Jesus. Und hier wird dieses Prinzip vollkommen, wie wir uns gegenüber Jesus verhalten, so wird sich Gott gegenüber uns verhalten. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es ist entscheidend, wie wir zu Jesus stehen. Wer Jesus vertraut, der wird das ewige Leben haben. Er kann sich sicher sein, dass Gott ihm in jeder Situation zur Seite steht. Wer sich aber Jesus verschließt, wird den Segen Gottes in seinem Leben nicht erfahren können. Sein Leben führt unweigerlich in die Dunkelheit, wie es Paulus den Christen in Rom erklärt. Trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt, und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihren Herzen, denn jede Einsicht fehlte, wurde es finster. Viele Menschen bleiben lieber in dieser Dunkelheit, in dieser Verwirrnis, im Chaos ihres Lebens, denn sie befürchten, wenn sie zum Licht kommen, zu Jesus, würde sichtbar, wie viel Peinliches und Verwerfliches in ihrem Leben eben ans Licht kommt. Und deshalb sagt Jesus, denn jeder, der Schlechtes tut, hasst das Licht, er tritt nicht ans Licht, damit sein Tun nicht aufgedeckt wird. Wer aber an das Licht kommt, wer zu Jesus kommt, der wird erfahren, dass Jesus das Schlechte vergeben wird und dass er ein neues Leben beginnen kann. Das ist ja das Großartige des Evangeliums. Nun, der Prophet Asaria erklärt nun, wie das Ergebnis aussieht aus der Geschichte Israel, wenn sie sich von Gott abwenden. Damals konnte niemand ungefährdet reisen. Es war eine Zeit der Unsicherheit und Unordnung in allen Ländern. Die Völker bedrängten sich gegenseitig und Städte lagen miteinander im Streit, weil Gott sie durch alle Art von Unglück verwirrte. Das ist das Resultat, wenn sich Menschen von Gott abwenden. Ohne Gott geht es in die Dunkelheit. Gott lässt es in der Regel nicht mit sich machen, dass wir so leben, wie wir es für richtig halten. Aber dann erwarten wir von ihm, dass er dann da, wo es uns passt und wo wir nicht weiter können, dann da soll er dann noch was machen. Da erwarten wir von ihm, dass er hilft. Das ist genau diese Anklage Gottes. Warum lässt Gott das zu? Wir machen, was wir wollen. Und wenn uns ein Unglück begegnet, sagen wir, Gott, warum lässt du das zu? Wir bauen Flugzeuge, dann kommt eines runter und dann sagen wir, Gott, warum lässt du das zu? Aber hat jemals jemand Gott gefragt, ob wir ein Flugzeug bauen sollen? Das haben wir doch einfach gemacht, eine gute Erfindung. Aber dann Gott die Verantwortung zuschieben, wenn eines runterfällt, das ist eine ganz einfache Geschichte. Gott ist Gott. Er ist keine Marionette, die sich von uns einfach hin und her schieben lässt, wie es uns gefällt. Gott ist Gott und er möchte in einer echten Beziehung, die von Achtung und Respekt geprägt ist, mit uns leben. Deshalb sagt Paulus sogar den Christen, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Gott lässt nicht mit sich spielen. Unmissverständlich macht der Prophet deutlich, dass Asa und sein Volk darüber entscheidet, ob sie in Zukunft weiterhin mit der Hilfe Gottes rechnen können. Wenn ihr seine Nähe sucht, wird er sich von euch finden lassen. Wenn ihr euch aber von ihm abwendet, wird auch er sich von euch abwenden. Das ist doch ein Gedanke, der nicht so, sagen wir einmal, zuvorderst ist bei uns. Wenn wir beschreiben, wie Gott ist, dann würden wir vor allem seine Zuneigung beschreiben. Dass er sich uns nähert. Und das stimmt auch. Gott hat sich unglaublich um uns Menschen genährt. Er ist in diese Welt gekommen. Jesus ist dem Menschen, Gott ist dem Menschen Jesus so nahe gekommen wie nur irgend möglich. Und er hat seine Nähe und seine Liebe und Hingabe zu uns so in aller Deutlichkeit gezeigt, indem Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Deutlicher kann man es nicht zeigen. Natürlich hat Gott die Nähe von uns Menschen gesucht. Aber wir, so habe ich manchmal den Eindruck, dass wir denken, dass Gott uns hinterherlaufen muss. Wir laufen so einfach rum, wir machen, was wir wollen und denken immer, Gott ist hinter uns her. Und er kann froh sein, wenn ich mich mal umdrehe und sage, ah ja, dich gibt's ja auch noch, ich bete dich jetzt auch noch an. Und dann soll Gott sich freuen und dann mache ich wieder, was ich will, ich laufe wieder umher, was ich machen will. Und das ist eine falsche Vorstellung von Gott. Das ist, wir müssen froh sein, dass sich Gott uns zugewandt hat. Und Gott muss nicht einfach froh sein, dass wir uns quasi ihm zuwenden. Es gibt auch im Neuen Testament Aussagen, die uns nämlich das Gegenteil sagen. Paulus schreibt, wenn wir uns aber von ihm abwenden, wird auch er sich von uns abwenden. Ich weiß, das ist ungewohnt für uns, aber es ist, wir irren uns, wenn wir meinen, dass Gott uns immer hinterher laufen muss. Und ich weiß, dass Sie die Stelle kennen, die machen jetzt den inneren Reflex und sagen, ja, aber nachher steht ja, und wenn wir untreu sind, ist er treu. Da haben wir es ja wieder. Wir können machen, was wir wollen, er ist treu. Aber hier steht doch das ganz deutlich. Wenn wir uns aber von ihm abwenden, wird auch er sich von uns abwenden. Und wenn wir untreu sind, ist Gott treu. Das meint nicht zwingend, dass er mir persönlich treu ist, wenn ich ihm untreu bin. Sondern Gott bleibt sich selbst treu. Er ändert seinen Plan nicht, weil ich mich von ihm löse. Er verfolgt sein Ziel genauso weiter. Er bleibt sich treu. Auf ihn kann ich mich verlassen. Selbst wenn ich untreu bin, er wird seinen Plan nicht ändern. Er bleibt treu deshalb, weil er sich selbst treu bleibt. Gibt es auch die Möglichkeit, dass ich wieder umkehren kann, wenn ich auf Abwege gekommen bin? Weil er sich nicht ändert. Weil er sich selbst treu ist. Und sogar Jesus sagt, wer mich aber vor den Menschen verleugnet, den werde auch ich vor meinem Vater im Himmel verleugnen. Wenn wir ohne Gott leben, dann wird der Friede in unserem Leben weichen. Ohne Gott gehen wir in die Dunkelheit. Wir versinken letztlich im Chaos. Zur Zeit des Propheten Haggai ging es dem Volk Israel nicht gut. Sie arbeiteten viel, sie ernteten viel, oder eben wenig, muss ich sagen. Die Ernte war gering, sie säten viel, die Ernte war gering, so ist es. Es stand einfach in keinem Verhältnis der Ertrag zu dem Aufwand, den sie betrieben. So sagt Gott, ihr habt reichlich Samen ausgesät und doch nur eine kümmerliche Ernte eingebracht. Das Korn reicht nicht zum Sattwerden und der Wein nicht für einen ordentlichen Schluck. Ihr müsst frieren, weil ihr nicht genug anzuziehen habt. Und das Geld, das einer für seine Arbeit bekommt, zerrinnt ihm zwischen den Fingern. Und dann fragt Gott, warum denkt ihr, dass das so ist? Warum ist das alles? Und seine Antwort ist folgende. Ihr lasst mein Haus in Trümmern liegen und jeder denkt nur daran, wie er sein eigenes Haus baut. Keiner kümmert sich um mich. Jeder schaut für sich allein. Diese Lektion hatte mir Gott auf dem Weg meiner Ausbildung ziemlich drastisch beigebracht. Ich habe ja meine Ausbildungsstätte wechseln wollen, warum auch immer. Und dann hatte ich so ein begabten Abitur, das konnte man seinerzeit in Deutschland machen. Ich hatte keine Matura und für den anderen Ort, wo ich dann studieren wollte, brauchte ich diese Matur. Und dann habe ich so ein begabten Abitur gemacht. Und dann die ganze Bibelschule, wo ich war, die haben immer gesagt, ja, der Jörg, der schafft das, kein Problem. Und ich habe da gelernt und gemacht. Und alle hatten gedacht, der Jörg, der macht das mit links. Das war natürlich nicht so. Und ich habe gemerkt, ich habe mich wirklich auch in diese ganze Vorbereitung gesteigert und habe irgendwie wie mich fixiert. Es war ja ein gutes Ziel. Ich bin ja in der Ausbildung, um im Reich Gottes zu arbeiten. Und dann habe ich alles in diese Vorbereitungen hineingebuttert. Und dann haben alle gebetet und gehofft und der Jörg schafft's. Und dann kam dieser Tag, ich ging an die Prüfung und ich bin durchgesegelt beim Endlauf. Ja, und dann kam ich zurück und was interessant war, ich wusste vom ersten Moment an, jetzt hat mir Gott eine Lektion gelernt. Die Lektion hieß, ich möchte, selbst wenn du etwas Schwieriges machst, dass du mit mir unterwegs bleibst und dich engagierst im Bau des Reiches Gottes. Und ich will, dass du, wenn du es nochmal machst, will ich, dass du weißt, dass du es nur mit meiner Hilfe geschafft hast. Und nicht, weil alle sagen, du seist gut. Das war mir sofort klar. Sofort. Und ich habe mein ganzes Studium, ich habe dann das zweite Mal habe ich die Prüfung bestanden, da haben die nicht mehr gebetet, das ging dann ganz im Stillen. Und die Prüfung war wirklich ein Wunder. Gott hat mir auch an der Prüfung gezeigt, dass ich heute noch danken kann, dass ich das überhaupt bestanden habe. Das ist nach wie vor ein sensationelles Wunder. Wenn wir dann noch Zeit haben, kann ich euch das erzählen. Also, das ist unglaublich. Das war einfach wirklich nur ein Wunder. Und das weiß ich bis heute. Und ich bin bis heute Gott dankbar, dass er mir das geschenkt hat, überhaupt, dass ich das zweite Mal zur Prüfung ging. Dann habe ich das bestanden. Dann war mir das klar, das ganze Studium hindurch. War für mich ganz klar, ich habe mich in der Gemeinde engagiert, ich habe mich eingesetzt, egal welche Prüfungen kamen. Ich habe in der Gemeinde mitgearbeitet, in der Bibelstunde, ich habe Freiversammlungen gemacht und so weiter. Weil ich eins gewusst habe, ich kann nicht mich einfach fixieren und sagen, nachher kommt dann die Zeit, wo ich Gott diene. Nachher kommt dann die Zeit, wenn ich das geschafft habe, ich garantiere dir, das nächste Mal kommt wieder etwas, was du darauf hinarbeiten musst und du hast wieder keine Zeit. Und dann im Altersheim hast du auch wieder keine Zeit, weil dann musst du immer in die Therapie. Also, es gibt immer, immer, immer etwas, wo wir sagen können, jetzt habe ich keine Zeit, um im Reich Gottes mich zu engagieren und gebe keine Zeit für Gott. Später, wenn ich das geschafft habe, dann kommt das Nächste und Nächste. Ihr lasst mein Haus in Trümmern liegen und jeder denkt nur daran, wie er sein eigenes Haus baut. Ohne Gott geht es in die Dunkelheit. Ohne Gott wird unser Leben zerstört. Und Jakobus fordert die Christen auf, Gott zu suchen. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Reinigt eure Hände von Schuld. Ihr Sünder, gebt eure Herzen Gott hin, ihr Unentschlossenen. Der Prophet Asaria schließt nun seine Botschaft mit der Aufforderung, darum seid jetzt stark und legt eure Hände nicht in den Schoß. Der Herr wird euer Tun belohnen. Das heißt doch nichts anderes, dass das, wenn wir Gott suchen, das mit einem gewissen Aufwand zusammenhängt. Dass wir da etwas investieren sollten. Und Asa weiß das offenbar sofort. Und es heißt, als Asa diese prophetischen Worte Asarias hörte, ging er entschlossen ans Werk. Er lässt im ganzen Regierungsgebiet die verschiedenen Götterbilder entfernen. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, dass er das ja schon mal getan hat. Das heißt, in der Zwischenzeit haben die Leute die zerstörten Altäre wieder aufgebaut oder neue gebaut. Der Hang des Menschen, sich Götter zu schaffen, ist fast unheimlich. Und macht auch nicht Halt vor uns Christen, dass wir die Tendenz haben, Götter zu schaffen. So zeigt auch der letzte Satz im 1. Johannesbrief, der sich an die Christen richtet. Meine lieben Kinder, nehmt euch in Acht vor den falschen Göttern. Es ist eine Gefahr, in der wir stecken, dass wir uns Götter schaffen. Vielleicht nicht mehr in Bildern, aber vielleicht in Dingen, die wir wertvoller erachten als das, was uns Gott schenkt. Und nochmals führt Asa eine Säuberungsaktion durch. Er will den Segen Gottes über seinem Volk sich nicht nehmen lassen. Er will mit Haut und Haar Gott allein verehren. Und so geht er sogar in der eigenen Verwandtschaft zur Sache. Vermutlich war das seine Großmutter. König Asa setzte auch seine Mutter oder Großmutter Macha als Königsmutter ab, weil sie ein verabscheuungswürdiges Götzenbild der Göttin Ascher aufgestellt hatte. Das Götzenbild ließ er umhauen, in Stücke schlagen und im Kidron-Tal verbrennen. Das war ein gewaltiger Akt gegen die eigene Familie. Aber er wollte um jeden Preis Gott zeigen, dass er ihn sucht und ihm vertrauen will. Er zerstörte die Götzen und schaffte die Voraussetzungen zur Anbetung, indem er auch im Tempel den vernachlässigten Altar wieder renovieren ließ, damit man dann da richtig die Gottesdienste feiern können. Nach vollbrachtem Werk ruft er die Männer von Juda und Benjamin zusammen. Und dazu kommen übrigens auch noch Männer aus diesen 10 Stämmen. Männer, die dem Götzenkult im Nordreich nicht anhangen wollten. Also aus diesem Bereich. Es waren nämlich viele zu ihm übergelaufen, als sie sahen, dass der Herr, sein Gott, auf seiner Seite stand. Da sind viele rübergekommen und haben sich dort angesiedelt, weil sie dort sein wollten, wo Gott verehrt wird. Und manchmal ist es gut, wenn wir auch als Christen Orte verlassen, an denen Irrlehren geduldet werden, Orte, wo das Wort Gottes nicht wirklich ernst genommen wird. In der Offenbarung werden die Christen sogar aufgefordert, Babylon zu verlassen. Babylon steht für einen synkretistischen Glauben, eine Durchmischung von allem Möglichen. Und da heißt es, mein Volk, geh hinaus aus Babylon, verlass die Stadt, damit du nicht in ihre Sünden verstrickt wirst und damit die Plage, die über sie hineinbrechen, nicht auf dich treffen. Manchmal muss man Orte verlassen. Nun, sie feierten den Gottesdienst mit unglaublich vielen Opfern, 700 Rinder, 7000 Schafe, alles aus der Beute, die sie da aus diesem Kampf gegen die Äthiopier. Und sie verpflichteten sich neu, den Gott Israels vorbehaltlos zu dienen. Sie erneuerten den Bund, den Gott mit ihren Vorfahren geschlossen hatte, und verpflichteten sich, dem Herrn mit ganzem Herzen und allen Kräften zu gehorchen. Sie wollen in ihrem Volk niemanden mehr akzeptieren, der einen anderen Gott verehren will. Sie wollen keine Irrlehren mehr dulden. Sie wollen nicht zulassen, dass irgendjemand die Menschen in Juda oder Benjamin zur Verehrung anderer Götter verführt. Und dann nehmen sie einen Gedanken aus dem Gesetz Mose auf und sagen, wer sich nicht nach dem Willen des Herrn richten würde, sollte mit dem Tod bestraft werden, gleichgültig, ob solch ein Mensch vornehm oder gering, Mann oder Frau war. Sie waren einfach so radikal, radikal entschlossen. Es wollen wir als Volk Gottes wirklich dem Herrn dienen. Und das Volk war außer sich von Begeisterung. Das hat so einen Begeisterungsschub ausgelöst. Uns wäre das vielleicht gar nicht so heilig vorgekommen. Die haben gejubelt und geschrien und Hörner und Posaunen haben geblasen. Aber es war ein sehr heiliger Akt. Es war kein ruhiger Akt. Bestimmt nicht. Es war ein heiliger Akt. Dies alles gelobten sie dem Herrn und der Jubel rufen und dem Schall der Trompeten und Wiederhören. Ich kann euch sagen, das war vermutlich ohrenbetäubend laut. Das war eine enorme Begeisterung. Alle jubelten, alle in Juda freuten sich darüber, denn sie hatten aus voller Überzeugung in den Schwur eingestimmt. Sie waren einfach angetan. Jawohl, jetzt wollen wir ganz für den Herrn da sein. Das Volk hatte sich mit Haut und Haar Gott geweiht. Sie sind entschlossen, ihm von ganzem Herzen zu dienen und seine Ordnungen einzuhalten. Und das löst bei ihnen eine riesige Freude aus. Das Resultat ist genau das, was der Prophet sagte. Weil sie sich mit ganzer Hingabe dem Herrn zugewandt hatten, wandte auch er sich ihnen zu und gab ihnen Frieden an allen ihren Grenzen. Gott schenkt dem Volk Frieden. Der Schlüssel zum Frieden liegt in der Hingabe an Gott. Und das ist etwas, was im Leben an uns, auch von uns Christen, Momente sind, die wir kennen. Es gibt Momente, wo wir merken, dass wir wie von Gott ein bisschen weggekommen sind. Vielleicht sogar innerlich in einer Anklage gegen Gott stehen. Gott, warum? Und warum hast du da nicht? Und wieso ist das und das und das? Ich kenne das auch, ich habe in mir schon so richtige ein Klagegebäude gegen Gott aufgebaut. Und ich habe gemerkt, das wird immer noch schlimmer. Bis an den Punkt, wo ich wieder wie das Volk Israel sagen konnte, jetzt möchte ich wieder ganz dir vertrauen. Ich verstehe zwar vieles nicht, was geschieht in meinem Leben, aber ich will dir ganz und gar vertrauen. Vielleicht geht es Kurven, die ich nicht gerne habe. Vielleicht sind es wirklich Dinge, die dann nicht einfach weggehen. Aber ich will jetzt dir vertrauen und ich will dir Recht geben. Ich will dir nachfolgen. Vielleicht musst du das heute wieder einmal tun. All diese Anklagen abschütteln. Auch Gott sagt, es tut mir leid, dass ich so etwas in mir aufgebaut habe. Dass man das wie frei machen, sich frei machen kann. Ich weiß, dann, wenn ich sage, es tut mir leid, und dann sage, aber du hast halt das doch und doch zugelassen, dann baue ich schon wieder das Neue auf. Es ist wie wenn ich jemandem etwas sage, ja, ich gebe es dir einfach recht, ich gebe Gott recht. Und ich will mich wieder ganz neu auf dich ausrichten. Und will schauen, wie du mich führen wirst. So entsteht Friede und Geborgenheit in unserem Leben. Die wilde Entschlossenheit, Gott zu ehren und so zu leben, wie es ihm gefällt, bringt Freude und Friede ins Leben. Es stimmt schon, was Sibald sagt, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Jesus sagt selbst, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also Sibald, um nochmals die ganze Strophe des Refrains, es geht ohne Gott in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Sind wir ohne Gott, macht die Angst sich breit, aber mit ihm fürchten wir uns nicht. Der Schlüssel für den Segen Gottes in unserem Leben ist die Hingabe an den lebendigen und liebenden Gott. Und es geht nicht ohne Hingabe. Da irren wir uns. Wir können nicht Gott ständig davonlaufen, ihn ständig anklagen und meinen, er laufe uns immer hinterher. Natürlich freut er sich, wenn wir uns ihm zuwenden. Er wird sich sofort uns zuwenden. Das ist ja das Großartige. Weil Jesus uns ewiges Leben geschenkt hat, weil er uns unbeschreiblich reich gemacht hat, gibt es nur eine Antwort, die wir geben können. Paulus schreibt den Christen, die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Niemand muss Angst haben, er würde irgendetwas verlieren, wenn er sein ganzes Vertrauen auf Jesus setzt. Gott wird das übermäßig belohnen. Lassen wir uns von diesem großartigen Lohn, den Gott uns gibt, motivieren. Denn er wird alle Bonizahlungen, die weltweit ausbezahlt werden, bis heute, weit übertreffen. Weit übertreffen. Das sind diese Bonizahlungen, kann man in den Kübel werfen. Das ist unbedeutend gegenüber dem Reichtum, den uns Gott schenken will. Und deshalb sagt Paulus und ermuntert die Gemeinde und somit auch uns, haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Freunde und Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, das ist meine Frage, wisst ihr das überhaupt? Wissen wir das noch? Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Nicht vergeblich. Ich mich noch mal daran erinnern, ich mache eine Predigtreihe dann noch über den Himmel. Es ist nicht vergeblich. Es lohnt sich. Der Lohn wird gewaltig sein, den uns Gott geben wird. Es ist so. Es geht ohne Gott in die Dunkelheit. Aber mit ihm gehen wir ins Licht. Ich bete mit uns und dann singen wir noch das Lied miteinander, bevor wir das Abendmahl einnehmen. Ich möchte dir danken, dass du ein treuer Gott bist. Treu und verlässlich. Ein liebender und barmherziger Gott. Und es ist ein großes Geschenk, dass wir, wenn wir auf Abwege kommen, wieder zu dir zurückkommen können. Dass wir ja mit unserer ganzen Last bei dir abladen dürfen, selbst unsere Schuld. Und wenn wir aufrichtig sind, du uns gerne vergibst. Das ist ein großes Wunder. Es ist fast unglaublich, dass das möglich ist. Und so danken wir dir, dass wir mit unserem Leben ganz uns dir zuwenden können. Du weißt, wo jedes von uns steht, was jedes zutiefst beschäftigt, welche Not uns umtreibt, welche Zweifel uns bewegen, welche Enttäuschungen wir in uns tragen, wo wir vielleicht auch denken, dass du anders hättest eingreifen sollen, als du es getan hast. Hilf uns, dass wir das alles abgeben dürfen und wieder ganz neu unser Vertrauen auf dich setzen und erfahren, wie Friede und Freude und Geborgenheit in unser Leben zurückkehrt.